So, zurück auf der Erde begrüße ich meine hochgeschätzten, wiederholten Gäste Roberto Della Puente. Hallo Roberto.
Ja, hallo.
Und Jens Berger. Hallo Jens.
Hallo.
Hallo.
Habt ihr auch Masken auf? Ich möchte bitte hier nur mit Masken einen Podcast machen. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn ihr keine auf habt. Und überhaupt möchte ich nicht in eine falsche Richtung gebracht werden. Ja, also der Image-Schaden, wenn ich hier mit Maskenlosen podcaste, wäre immens.
Man könnte vielleicht dann sagen, du bist rechtsoffen, das stimmt, ja.
Ja, ja, also habt ihr Masken auf,
bitte? Ja, selbstverständlich.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall.
Sehr
auf
schön.
Jeden Fall.
Dann kann ja ich meine abnehmen, ihr seid ja fast, ihr seid ja jetzt versorgt.
Ich habe sogar eine Gasmaske auf.
So, das heißt jetzt, also da, hier, das heißt aber nicht, dass wir über Corona sprechen. Wir sprechen nicht über Corona. Wer jetzt schon ausgeschaltet hat, dem entgeht ein irre spannender Podcast. Also das hat Roberto jetzt sich wahrscheinlich vorher ausgedacht. Jens und ich wussten davon überhaupt nichts. Aber gut, okay, nee, also die Maskennummer so muss man ja streifen. Ja, wir sprechen heute über die Linke und Technik. So würde ich sagen, haben wir das umschrieben, oder?
So.
Genau, und das ist ja ein sehr irdisches Thema. Wir zeichnen auf heute am 5.8.2020. Heute habe ich auch den Podcast mit Robert Fleischer publiziert und ich glaube, ein Stammleser ist mir dann schon gleich abgesprungen, weil ich mich mit so doofen Themen beschäftige. War jetzt allerdings auch nicht mein Lieblingsleser, also von daher an das kleine Teilchen da draußen. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen.
50% weniger Leser, das ist schon hart.
Ja, ja, jetzt kommt wieder der arrogante Nachdenkseitenredakteur. Ich hab's geahnt, wirklich. Gut, also, ganz irdisch zurück auf der Erde. Vielleicht mache ich irgendwann mit Robert nochmal einen zweiten UFO-Podcast. Wer sich also jetzt schon mal verabschieden will, der kann das gerne tun. Tschüss und schön war's. Ja, so, jetzt aber los geht's. Technik und die Linke. Angeregt hattest du das Thema, Jens, wenn ich mich recht erinnere. Und von daher übergebe ich dir auch mal direkt das Wort und halt jetzt einen Augenblick die Klappe, dann kannst du so das so ein kleines bisschen eröffnen, das Ganze.
Ja, ich eröffne das mal mit einem schönen Zitat, das ich mal in den Zeiten, als ich noch eingeladen wurde bei irgendwelchen Veranstaltungen aufgeschnappt habe. Und zwar hatte ich mich da mit Jeff Jarvis unterhalten. Ich kannte ihn damals gar nicht, aber es ist wohl eine ganz große Nummer im US-Tech-Geschäft. Und dem ist, es ging um den Datenschutz und die vor allem die Befindlichkeiten der Deutschen zum Thema Datenschutz. Und da ist ihm dieses schöne, der hat den schönen Vergleich gebracht des Sauna-Paradoxons. Also die Deutschen haben keine Probleme mit ihrem Schniedel in der Sauna, dass andere Leute den sehen. Aber sobald es um Datenschutz geht, werden sie ja hypernervös und haben dort halt die größten, ja, teils irrationalen Ängste. Was sehr interessant ist, jetzt im Vergleich, er ist halt US-Amerikaner, im Vergleich halt zur amerikanischen Gesellschaft, wo Nacktheit ein absolutes No-Go ist, sind ja sehr brüde die Amis. Hingegen bei Datenschutz und generell bei ihrer Einstellung zu, ja, ich sag mal, zu modernen Techniken, die Amerikaner doch wesentlich offener sind. Und das hat mir seitdem eigentlich schon, das sitzt doch so in meinem Kopf fest und ich sehe es auch immer wieder bestätigt, egal ob es jetzt um die damalige Debatte um Google Street View ging, wo die Deutschen, das ist ja ganz interessant, wenn man sich mal eine Karte mit der weltweiten Abdeckung von Google Street View anschaut, da ist Deutschland so ein Punkt zusammen mit irgendwelchen Diktaturen und afrikanischen Ländern, in denen sich das wohl logistisch gar nicht lohnt, die von Google Street View nicht richtig abgedeckt sind. Es ist schon ziemlich peinlich, ob es jetzt um Gentechnik geht, ob es um Green Tech geht, also die grüne Revolution, ob es um Atomkraft geht, ob es ums Thema Impfen geht, da haben wir doch wieder so ein bisschen Zusammenhang zu Corona, ob es um Mobilfunkstandard 5G geht. Es ist interessanterweise, ist es vor allen Dingen immer die politische Linke. Da kann man bei dem Thema sogar die Grünen mal mitzählen, zur politischen Linken, die da besonders avers sind. Was zumindest meine Vorstellung von einer gesellschaftlichen Linken, mit der doch massiv kollidiert. Da gerade eine Linke ja nicht konservativ ist und unbedingt alte Sachen bewahren will, sondern eigentlich doch Technik als Chance sehen sollte, die Welt besser zu machen.
Ganz kurz, wir müssen das gleich mal kurz ein bisschen ordnen oder versuchen, irgendwie so einen Fahrplan aufzustellen. Mir ist nur so spontan eingefallen, so prüde wie die Amis auch sind, sie machen mit die härtesten Pornos, glaube ich.
Das ist das amerikanische Paradox, ja, das stimmt.
Genau, das ist die Schizophrenie der US-Amerikaner.
Ja, weil das wisst.
Ja, nun tu mal nicht so, Roberto. Also ich meine, das weiß ja nun wirklich jeder, also bitte. So, und jetzt mach mal deinen zweiten Browser dazu, das hat hier nichts zu suchen. Okay. Du hast ja, Jens, jetzt gleich ein paar Punkte genannt. 5G zum Beispiel hast du genannt, Street View von Google hast du genannt und das Impfen hast du genannt. Wollen wir vielleicht, ohne jetzt wirklich uns auf eine Corona-Debatte einzulassen, aber das Impfen ist im Moment ja wirklich extrem tages- oder brandaktuell, krisenaktuell kann man ja eigentlich sagen. Wollen wir vielleicht mit dem Themenbereich einfach mal anfangen und uns dann ein bisschen weiterarbeiten, wo wir noch so hinkommen? Oder was haltet ihr davon?
Ist Impfentechnik? Also ich muss ja sagen, ich komme ja zu diesem Podcast wie die Jungfrau, darf man Jungfrau noch sagen? der Jungmann zum Kinde.
Nein, das Jungmensch.
Der Jungmensch. Und ja. Das ist nämlich, weil der Altmensch, also der Herr Berger, mit dem habe ich telefoniert und der hat diese Idee gehabt. Ja. Und ja, und wahrscheinlich auch, weil ich ja ein Linker bin, zumindest glaube ich das noch immer. Das
sagt
und
man von dir, ja.
Sagt man von mir. Und da, ich habe auch sehr wenig Ahnung von Technik. Das heißt, im gewissen Sinne bin ich das Klischee, das er bedienen möchte.
Ja, deswegen darfst du überhaupt mitmachen.
Ja, richtig. Ich will nur im Vornherein sagen, alles, was von mir heute kommt, dürfte nach oberflächlicher Prüfung schon gar nicht mehr standhalten. Also ich habe keine Ahnung davon. Das möchte ich nur gesagt haben. Ich bin sehr wohl ein bisschen technikfeindlich. Nicht, weil ich keine Ahnung habe, sondern weil ich glaube, in der Technik liegt nicht die Lösung des menschlichen Dilemmas. Das ist jetzt ein hohes Wort, da fange ich jetzt schon ganz tief an. Ihr wollt über Impfen sprechen. Ich weiß gar nicht, was das mit Technik zu tun hat. Da geht's schon los. Ich habe keine Ahnung von. Aber macht einfach mal. Und ich gebe dann auch mal meinen Senf ab.
Ja, also um den Zusammenhang mal herzustellen, beim Impfen geht es natürlich jetzt nicht um das Impfen als solches, sondern um die Entwicklung von Impfstoffen. Die ja jetzt so bei den klassischen Impfstoffen, die wir als Westdeutsche ja damals in der Schule noch mittels einer Zwangsimpfung bekommen haben. Das ist ja ein Impfstoff, die Herstellung dieser Impfstoffe stammt ja aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und dem Beginn des letzten Jahrhunderts. Und mittlerweile gibt es dort ja neue Ansätze, Impfstoffe zu produzieren, die auch so die Erkenntnisse der Molekularbiologie und der Gentechnik implementieren. Wo man natürlich immer, ich meine, das ist klar, ich bin natürlich jetzt kein kopfloser Technik-Freak, der sagt, alles, was machbar ist, soll auch gemacht werden. Das ist klar, da muss natürlich eine Risikoanalyse und eine Risikonutzenprüfung vorliegen. Die Sache ist bloß die, dass ich bei vielen Dingen immer feststelle, dass diese neue Methoden, also alles, was älter als Röhrenradio ist, wird erstmal komplett abgelehnt.
Alles, was jünger ist.
Alles, was jünger als das Röhrenradio
ist. Ja, dafür bin ich ja da.
Na klar, ja, genau.
Das Thema Impfen bedeutet also dann insofern, du sagst, die Linken, was ja ganz oft stimmt, sind im gewissen Sinne impffeindlich, weil das ja eine Zwangsmaßnahme ist. Das hat jetzt eigentlich mit Technik nichts zu tun. Das hat ja eigentlich mit
Zwangsmaßnahme jetzt nichts zu tun. Sondern
nein, habe ich es falsch verstanden.
Ja, warte mal, es geht darum, dass...
Warte mal, ja, ich würde das ganz gerne kurz mal zusammenführen, damit Roberto irgendwie auch einen Zusammenhang zu dieser Technik herstellt. Also die Impfstoffentwicklung ist ja durchaus auch ein wissenschaftlich-technischer Vorgang. Also da werden natürlich bestimmte Techniken angewendet, um eben dann so einen Impfstoff zu entwickeln. Allerdings ist das Beispiel meiner Meinung nach gerade gar nicht so extrem passend, weil... Das mag auch an meiner Blase liegen, an meiner Filterblase wohlgemerkt. Vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, wenn ihr da andere Erfahrungen macht. Speziell was das Impfen jetzt in der Corona-Krise angeht, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es da eine Technik, eine Abneigung oder eine Technikfeindschaft oder sowas gibt oder Aversion, sondern im Gegenteil eigentlich eher das Gegenteil. Also wirklich ein unglaublicher Leichtglaube in das, was irgendwie die Wissenschaft und die Politik uns runterbeten, wenn sie davon sprechen, dass zum Beispiel die Corona-Krise erst vorbei ist, wenn es einen Impfstoff gibt, was natürlich die Offenheit der Menschen logischerweise begünstigt, denn die Vorstellung, okay, ich kann diese scheiß Maske erst wieder abnehmen und kann wieder erst in Konzerte und ins Fußballstadion gehen, wenn der Impfstoff da ist, motiviert natürlich dazu, im Prinzip erstmal für den Impfstoff zu sein, schon aus ganz egoistischen Motivationen heraus.
Aber die Entwicklung,
für Roberto nochmal, die Entwicklung eines Impfstoffs ist natürlich auch ein technischer Vorgang. Also von daher sprechen wir schon über Technik.
Ja, ja, deshalb genau aus den Gründen ist der Zusammenhang mit Corona jetzt vielleicht eher ein suboptimales Beispiel. Da hat ja auch andere Faktoren, vor allen Dingen halt diese gestreute Angst, die schon fast in einer Hysterie mundet bei den meisten Leuten, die spielt da natürlich auch eine Rolle. Gehen wir mal ein bisschen zurück, als der Schweinegrippe-Impfstoff entwickelt wurde, was im Nachhinein sich herausstellt, dass der ziemlich unnötig war. Damals war die Debatte ähnlich und interessanterweise schon bevor es klinische Studien zu diesen Impfstoffen gab, allein schon, jetzt kommt ein bisschen Fachvokabular, tut mir leid, allein schon die Tatsache, dass da andere Techniken, dass da Adjuvanzen, also Wirkstoffverstärker eingesetzt wurden, von denen damals so ziemlich jeder Mediziner gesagt hat, jeder Biologe gesagt hat, das ist vom Prinzip her komplett ungefährlich, ist sogar ein Vorteil, weil dadurch weniger andere Substanzen in dem Impfstoff drin sein müssen. Aber das führt jetzt so ein bisschen, das geht ein bisschen zu sehr jetzt ins Detail. Aber auf jeden Fall, allein weil es eine neue Technik war, wurde es vor allen Dingen von der politischen Linken schon mal a priori abgelehnt, ohne dass man sich überhaupt jetzt mit den technischen Einzelheiten beschäftigt hat. So alleine, das ist was Neues, das kommt in meinen Körper, das lehne ich ab.
Ja. Ja gut, okay, jetzt das ist dann tatsächlich so ein bisschen vergleichbar mit 5G,
und da schließt sich dann halt auch der Rahmen generell beispielsweise zur Gentechnologie, was denke ich mal da auch ganz gut reinpasst.
Atomtechnologie
auch, da können wir vielleicht gleich danach noch zu kommen, da Atomtechnologie ein ganz besonderes Thema ist, aber auch was die Gentechnologie angeht, also ich zumindest mein Eindruck ist es, dass es von der politischen Linken in der absoluten Mehrheit a priori abgelehnt wird.
Ja, glaube ich auch.
Also es werden dort nur die Gefahren, nur die Risiken gesehen, die Vorzüge werden entweder überhaupt gar nicht gesehen oder sie werden instinktiv halt, das ist natürlich dann auch wieder so ein klassisch linkes Denken, irgendwie so der Profitmaximierung zugeschrieben, nach dem Motto, dann können die Konzerne ja noch mehr Kohle machen oder uns in Abhängigkeit bringen, gerade so, als wäre das so bei klassischen Technologien anders.
Ja, da fällt mir gerade unsere kleine Greta Thunberg ein. Die soll ja mal gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das ein Fake war, die soll ja mal gesagt haben, dass Atomkraft vielleicht gar nicht so schlecht ist unter jetzt Umweltschutzaspekten.
Das hat sie gesagt.
Das hat sie gesagt. Ja. Und da ging es mit Shitstorms irgendwie, das ging ja gar nicht.
Wenn du das Zitat jetzt mal isoliert betrachtest, anschaust, aus Umweltschutzgründen, dann ist das Zitat ja auch richtig.
Ja, natürlich. Ja. Also das ist halt der Punkt, ne? Aber ich glaube, Roberto, meldest du dich oder was war das gerade?
Nein, ich hab damit nichts zu tun. Ich glaube, dass der Herr Berger sich gerade eine Zigarre angezündet hat.
Das ist richtig.
Ah, das kann sein.
Der Genosse
schnippt jemand mit den Fingern.
Nee, ein schönes Kuhiba. Okay, Kuhiba, klar. Hast du deinen
dein Anzug auch noch an?
Habe ich von Gerd bekommen.
wollen wir dann mal weitermachen?
Ja.
Sonst vergesse ich auch meinen Gedanken wieder. Und zwar genau, das Greta-Zitat auf der einen Seite und auf der anderen Seite genmanipulierten Lebensmittel. Wobei natürlich schon die Begrifflichkeit genmanipuliert ist natürlich schon negativ besetzt. Ne?
Klar.
Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, und da sind wir dann tatsächlich doch irgendwie wieder bei Corona, weil das ist wirklich stellvertretend für ganz viele Themen. Das größte Problem ist halt, dass sich in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, gefühlt, dieses kategorische Schwarz-Weiß-Denken enorm durchgesetzt hat. Oder weiß ich nicht, Jens, du bist noch ein bisschen älter als Roberto, glaube ich. Idealisiere ich da jetzt die Vergangenheit?
Du idealisierst Roberto, weil ich glaube, der ist älter, aber egal.
Ach so.
Er sieht zumindest älter aus.
Völliger Bullshit, natürlich bist du älter, Jens.
Tatsächlich?
Jahrgang 78 bin ich und du bist, glaube ich, Jahrgang 44 oder so.
Genau, okay, ja, stimmt, du könntest mein Enkel sein, hast recht.
Nein, 44 ist er aus der Partei ausgetreten. Das war, ist egal.
Nee, das war 45, als es keine andere Möglichkeit mehr gab.
Ja, gut,
um mal wieder zum Thema zurückzukommen, du warst beim Idealisieren, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch faszinierend. Das ist auch wieder so eine, ja, heute hetze ich mal gegen Linke, ist auch mal ganz lustig. Das ist auch wieder so eine typisch, ja, so ein linkes Denkschema. So dieses Ideal vom edlen Wilden, vom reinen Leben mit der Natur, in der Natur, in der Vergangenheit. Was, wenn man sich mal irgendwie ja die historischen Dokumente anguckt, ja kompletter Bullshit ist. Wenn wir uns beispielsweise mal jetzt die Anti-Corona-Demos angucken, interessanterweise der Pressesprecher von denen, der ist ja so in seinem Hauptberuf, in Anführungszeichen, macht da irgendwelche Indianerseminare. Finde ich super interessant. Ich meine, da wird den Linken, die wird da der Kamm hochgehen, das ist toll, die Indianer. Bloß wenn man sich das mal anschaut, mein Gott, das war ein Volk, das im Winter nicht über die Runden kam, weil sie den Ackerbau nicht richtig beherrschten.
Völker, das waren
mehrere Völker, die nicht über den Winter kamen, weil sie den Ackerbau nicht richtig beherrschen. Die Kindersterblichkeit war gigantisch.
Es gab Krieg und Unterdrückung.
Natürlich gab es auch.
Umweltzerstörung.
Sehe ich ja alles klar. Das wird allerdings jetzt hier so, ja, posthum wird das Ganze idealisiert und das sind halt die edlen Wilden, die unsere böse Zivilisation trafen und die Zivilisation als solche ist da halt, ja, irgendwie so das Schreckensbild, das nur verbunden wird mit Umweltzerstörung, Unterdrückung, Kriegen, Ausbeutung.
Aber das kannst du bis zu Rousseau zurückverfolgen. Der edle Wilde kommt ja mit Rousseau letztlich aufs Tapet. Der Gesellschaftsvertrag, der alles zerstört, der quasi den edlen Menschen, der in der Natur verfangen ist und mit der Natur im Einklang lebt, plötzlich dann in die Zivilisation tritt und alles weggibt, was edel, rein und gut ist.
Naja, also Hobbes, das hast kommt du dein Leviathan und ja.
Ja, natürlich. Ja. Aber dann, wenn man natürlich die linken Entwürfe, ich nenne die jetzt mal so, in der Weltpolitik sieht, die Sowjetunion, da war nichts mehr mit Idealismus von Natur und so weiter. Wir wissen alle, wie nach der Wende die DDR ausgesehen hat, was Naturschutz betrifft und so weiter. Also das ist natürlich schon komisch. Also im gewissen Sinne hat sich ja die neue Linke auch, die dann immer in dieser Romantik gelebt hat, während wir noch das Ostsystem hatten, die haben sich ja auch abgewandt von der DDR und von der Sowjetunion.
Okay,
auch aus diesen Gründen.
Ja, der real existierende Sozialismus war ja nun auch nicht jetzt so das Ideal, das den heutigen
Linken
und vor allen Dingen halt nicht diesen esoterisch angehauchten Linken irgendwie nahesteht.
Das Problem ist einfach,
wobei man natürlich auch dazu immer sagen muss, also Sowjetunion und DDR mussten natürlich auch mit ganz erheblichen Sanktionen des Westens irgendwie klarkommen und hatten natürlich dementsprechend jetzt auch nicht immer den Luxus, alles irgendwie vorbildlich zu machen. Wobei der Wille, alles vorbildlich zu machen, wahrscheinlich auch nicht sehr ausgeprägt war. Das ist schon richtig.
Klar. Also natürlich hat das auch damit zu tun, dass es eine begrenzte Ökonomie war, global gesehen, und dass man sehr eingeschränkt war. Ja. Aber wie du sagst, der Wille war auch gar nicht unbedingt da. Und Atomkraftwerke hat man ja auch rege gebaut in der Sowjetunion. Also da hat man auch keine Rücksicht genommen.
Ja, lass uns doch mal wirklich jetzt kurz über Atomkraftwerke sprechen. Wir glitschen hier so ein bisschen hin und her irgendwie. Atomkraftwerke. Vielleicht nochmal das Zitat von Greta Thunberg. Wisst ihr noch, in welchem Zusammenhang sie das gebracht hat? Oder weiß das einer von euch?
Nö, ja, es ging um die Energiewende, ist klar, ne? Um CO2. Also um die Minimierung von CO2 oder um eine CO2-neutrale Energieerzeugung. Und da wurde halt unter anderem angedacht, dass ja die Kernkraft als Brückentechnologie zum CO2-Ausstieg verwendet werden kann. Und in diesem Kontext hatte sie das gesagt, also halt als Brückentechnologie. Und
Was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Das ist ja jetzt eigentlich die große Frage, weil sie hat natürlich damals tierisch auf die Fresse gekriegt irgendwie. Auf der anderen Seite, da geht sie ja irgendwie relativ geschmeidig mit um. Aber nichtsdestotrotz, das war natürlich unglaublich. Also die Retterin der Welt will jetzt Atomkraft irgendwie wieder ins Gespräch bringen und das geht ja gar nicht und so. Lass uns doch einfach mal ein bisschen auseinanderfriemeln. Na, was spricht denn tatsächlich für diese Idee auch als Brückentechnologie? Ich meine, es ist na klar, CO2-Ersparnis, also keine andere Energieerzeugung, die jetzt aktuell verwendet wird, ist, glaube ich, tatsächlich, man muss das ja so sagen, sauberer als Atomkraft.
Ja. Und CO2-mäßig ist es wohl so. Gut, genau. Wenn man jetzt, da werden jetzt irgendwelche Erbsenzähler werden natürlich jetzt mit dem gesamten ökologischen Fußabdruck kommen. Ist klar, also jetzt die Herstellung von der Brennstäbe ist auch nicht CO2-neutral. Der Transport ist nicht CO2-neutral.
Ja, gut, die Entsorgung, aber jetzt im Verhältnis
die Transporten. Die Entsorgung. Klar, aber vor allen Dingen im Verhältnis natürlich zum Kohlestrom fällt natürlich die CO2-Bilanz sehr, sehr gut aus. Das ist klar. Als Nachteile, hattest du ja schon angesprochen, haben wir natürlich die ungelöste Endlagerfrage, das ja, Restrisiko eines Atomunfalls, Stichwort Fukushima und Tschernobyl, obwohl Tschernobyl ja technisch bedingt war, Fukushima letztendlich auch. Wir hatten in Schweden schwere Störfälle gehabt, die fast zu einem GAU geführt hätten. Das darf man natürlich alles auch nicht jetzt ausblenden.
Harrisburg
genau. Hatten wir gehabt, richtig. Und wir haben bei solchen.
Und wir sprechen noch gar nicht von den Vorfällen, die nie bekannt geworden sind, davon ganz abgesehen.
Korrekt, korrekt. Und wir haben natürlich das generelle Problem, das über dem ganzen Thema ausschwebt, egal über was wir jetzt reden, dass natürlich ein generelles Problem dieser Technologien ist, dass sie ja von gewinnorientierten, profitorientierten Unternehmen genutzt werden und dass da natürlich immer ja ein ökonomischer Anreiz besteht, Risiken nicht adäquat einzuschätzen und auch im Betrieb die Vorsorge schleifen zu lassen. Das hast du, ist egal, um welche Technologie es jetzt geht, über die wir sprechen, das ist bei allen so. Die Probleme hätten wir jetzt nicht in einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Problem jetzt bei meiner Argumentation. Das lasse ich auch gelten.
Naja, wie man es nimmt. Also ich meine, ich sag mal, die privatisierte Bahn ist weder pünktlicher noch sicherer geworden.
Ja, klar.
Und wenn man das natürlich jetzt runterbricht und sagt, okay, also Atomkraftwerke, die ausschließlich staatlich betrieben werden, die unterliegen natürlich automatisch, weil der Profitcharakter ja nicht dahinter steht. Die unterliegen natürlich
dann. Das sagen ja die Chinesen, dass die chinesische Atomkraft sicherer wäre, weil es eine Atomkraft des Volkes ist.
Naja, aber der Vergleich hinkt doch mit der Bahn oder wenn man sagt, es ist immer pflegeintensiv. Es ist halt, und da kommt jetzt der Linke raus, der sehr wohl Technik verdrossen oder auch Technik abgeneigt ist. Das ist halt bei der Atomkraft anders. Wenn da etwas passiert, wird vieles in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe neulich erst, ist auch empfehlenswert, sollte man auch empfehlen, den Zuhörern, die HBO-Serie Chernobyl gesehen. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, mit Jared Harris in der Hauptrolle und mit Stellan Skarsgård. Das ist nur eine fünfteilige Doku. Ja. Spielt natürlich in Tschernobyl, Sowjetunion. Bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die natürlich in einem britischen Englisch sprechen, aber da gehen wir mal drüber hinweg. Die Serie ist großartig, weil sie minutiös nachzeichnet, wie es zu diesem GAU kam. Mhm. Und da sieht man schon, das ist halt nicht eine Technologie wie jede andere. Wenn da was passiert, dann sind ganze Landstriche entvölkert, Strahlentote. Das wird in einer Dramatik gezeigt in dieser Serie, wie diese Menschen sich zersetzen regelrecht. Das ist ja kein anderer Vorgang als Zersetzung. Das ist schon dramatisch. Insofern, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Atomenergie das auffangen könnte, was wir an Energie brauchen. Ich erinnere mich an Zahlen, ich weiß nicht, ob die richtig sind. Jens, vielleicht weißt du da mehr. Da hieß es mal, zu den besten Zeiten hat die Atomenergie ungefähr 9% unseres Strombedarfs abgedeckt. Ist das richtig so?
Das für Deutschland könnte das meines Wissens sogar hinkommen, weil wir ja seit jeher extrem viel auf Kohle gesetzt haben. Wenn du dir Staaten wie Frankreich und Japan anschaust, Schweden, da war es natürlich genau andersrum.
Ah, okay. Gut. Das ist eine deutsche Geschichte. Okay.
Ja, also ich finde natürlich, also der Hinweis von Roberto ist natürlich wichtig. Wenn man von unfallanfällig oder von Unfallgefahren spricht, tippst du ein bisschen leiser bitte da, Jens. Wenn man von Unfallgefahren spricht, ist es natürlich tragisch, wenn ein Zug entgleist. Von daher hinkt der Vergleich wirklich. Wenn da viele Menschen sterben, das ist ganz, ganz schrecklich. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich ganz andere Konsequenzen, wenn uns jetzt ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt oder so. Von daher ist natürlich dieser Aspekt nicht zu unterschätzen.
Wir debattieren hier natürlich jetzt auch, gerade eben, wenn es um Tschernobyl geht, um ja jetzt auch einen Reaktortyp, der... Ich weiß nicht genau, wann der entwickelt wurde, aber es ist halt Technologie von eigentlich aus den 60er, 70er Jahren, die auch nicht weiterentwickelt wurde dort. Natürlich sind wir jetzt 70 Jahre weiter und es gibt natürlich Entwürfe, ich glaube in Finnland wird momentan so ein Reaktor umgesetzt, die bereits so vom Design her wesentlich sicherer sind und diese Schwachpunkte halt nicht haben. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in die Details reingehen, also was die Moderatoren beispielsweise angeht, dass halt nicht zu einer Kernschmelze dieser Form kommen kann. Die Technik gibt es ja, das Problem ist bloß natürlich, dass diese Technik, da sie auch von privaten, renditeorientierten Konzernen kommt, extrem teuer ist und da diese große Lüge der Kernkraft, Atomkraft Lobby, dass Atomstrom ein billiger Strom sei. Die stimmt ganz einfach nicht. Andererseits müssen wir natürlich sehen, dass regenerative Energien generell teurer sind als Kohlestrom. Und wenn wir es denn ernst nehmen mit diesem der Reduktion des CO2-Ausstoßes mit den Klimazielen, da bin ich ausnahmsweise mal bei Greta Thunberg. Ich sage nicht, dass wir die bauen sollen, sondern ich sage, dass wir darüber mal nachdenken sollen und einen ergebnisoffenen Denkprozess führen können, was in Deutschland meines Erachtens komplett unmöglich ist, da es gerade hier so massive gesellschaftliche Vorbehalte gibt.
Ja? Naja, da komme ich mit linker Grundsätzlichkeit. Natürlich, wir reden hier über Energiebeschaffung. Wir brauchen immer mehr Strom. Stell dir vor, wir würden jetzt auch noch unsere Autos mit Elektrostrom lassen. Eben. Früher oder später wird das kommen. Das ist eine Sackgasse, so oder so. Wir können nicht immer mehr Strom brauchen. Das ist tatsächlich schwierig. Wo soll das hinführen? Und egal, ob du das mit Atomkraftwerken machst oder mit Windenergie oder mit Sonnenenergie, wie auch immer, das wird die Erde maßgeblich verändern. Und die Frage ist, ob das die Lösung ist.
Wird das die Erde verändern? Das erklär mal bitte.
Naja, bitte, ich bitte
dich. Verändert das die Erde?
Wenn wir Windenergie umsetzen würden, werden ganze Landstriche mit Windrädern natürlich verunstaltet. Ich weiß, was deine Haltung dazu ist. Ich erinnere mich.
Haltung ist, stellt die alle nach Sachsen-Anhalt, da sterben sie nicht.
Ja, aber gut, das ist die Haltung vieler Leute. Ja. Also die sind alle dafür und sagen, stell's mir aber nicht vor die Tür. So ist es. Also Fakt ist, wie wollen wir das alles organisieren?
Ja, und aber, okay.
Da weiß ich nicht. Und wir reden jetzt nur von Deutschland unter Umständen. Und wenn wir das global noch umsetzen wollen, jeder hat sein Elektroauto, jeder hat einen Kühlschrank.
Ja, aber das ist ja gerade eben, da sind wir ja gerade eben jetzt beim Grundthema unseres Podcasts. Das ist doch mal eine Aufgabe, die man unseren Ingenieuren stellen könnte, beispielsweise. Wenn man mal richtig Geld reinsteckt in die Energieforschung. Ich meine, da gibt es ja zig Felder und Projekte, wohlgemerkt kleinteilige Lösungen. Es geht nicht darum, dass man jetzt Nachfolger der Kohleenergie findet, die jetzt das ganze Land mit 100% versorgt, sondern so die kleinen Mischungen, kleine regionale Lösungen, regionale Autarkie.
Zentralisiert meinst du?
Ja, also nicht zentralisiert, klar, eben. Da gibt es ja genug Ansätze.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch mal einen kleinen Schwenk zurück machen zu den Atomkraftwerken, weil mir da gerade ein Gedanke gekommen ist von wegen der idealisierten Vergangenheit. Mhm. Was Atomkraftwerke angeht, haben wir, glaube ich, eher das Gegenteil. Und tatsächlich die neuen Atomkraftwerke, wie jetzt das in, was war das, Finnland oder was hast du gesagt, Schweden?
Finnland.
Ich weiß darüber zum Beispiel wenig, aber natürlich muss man davon ausgehen, dass natürlich ein Atomkraftwerk, das jetzt zum Beispiel im Jahr 2020 fertiggestellt wird, eine ganz andere technologische Grundlage hat als eins, das 1965 fertiggestellt wurde oder so. Von daher, zur Ergebnisoffenheit gehört dann natürlich auch wirklich Ergebnis. Nun warte, ja, das kannst du ja,
ja
gleich.
Ja, erzähl mal, ja, ja.
Zur Ergebnisoffenheit gehört dann natürlich auch zu hinterfragen, okay, wie stehen die Risiken heute, dass es einen Unfall gibt, wie zum Beispiel Tschernobyl? Wie viel geringer sind die und mit was für einem Risiko kann man leben? Und
kann ich dir beantworten, Worst-Case-Szenario? Kann es technisch nicht geben, da dieser Reaktortyp nicht mehr im Einsatz ist und dieser Fehlertyp nicht mehr passieren kann.
Ja, das sieht man tatsächlich auch in der Serie Chernobyl ganz gut. Das sollte man durchaus sich angucken, um das so ein bisschen zu verstehen. Das ist super komplex. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr erklären, aber das hat tatsächlich was damit zu tun. Also die Experten wussten damals auch nicht, warum das passiert ist. Die mussten lange forschen, um das herauszubekommen. Mhm.
Was wäre, wenn jetzt ein Terrorist zum Beispiel in so ein Ding reinbrettert? Wundert mich sowieso, dass das noch nicht passiert ist, ehrlich gesagt.
Ich beschwör keine Dinge. Ah, puh Gott, angeblich sind die Kuppeln, ja, die halten sogar einen Flugzeugabsturz aus.
So wie das World Trade Center oder was?
So wie das, ja, das war, glaube ich.
Meine erste Frage wäre übrigens, ob dieser Terrorist mit Maske an Bord war. Das ist für mich die wichtigste Frage grundsätzlich.
Ja, und Personalausweis.
Da gab es mal, ich weiß nicht, ob von Schäuble oder von Jung damals war, den Vorschlag, irgendeine Patriot-Einheiten bei den Atomkraftwerken zu starten.
Ja, der finale Rettungsschuss.
Ja, genau.
Ja.
Luftabwehr um die Atomkraftwerke herum.
Ich möchte zu der These, du sagst, dass ein Atomkraftwerk 2020 sicherer ist wie 1965. Ich lass das mal so im Raum stehen. Ich kann es ja gar nicht entkräften. Aber was ich zu bedenken geben will, um Technikfeindlichkeit nochmal zu dokumentieren, ist doch, man muss sich mal angucken, wie die in den 60er Jahren auf den Mond geflogen sind. Mit diesen großen Tasten und mit diesen Zahlenrädern, die da, also digital gab es ja da noch gar nicht. Heute bringen wir es kaum fertig, einen Flughafen zu bauen.
Ja.
Also, ich würde nicht sagen, dass alles, was heute passiert, grundsätzlich besser sein muss als früher.
Das ist schon richtig. Bloß warum bringen wir es heute nicht fertig, einen Flughafen zu bilden? Lassen wir mal Korruption und Inkompetenz raus.
Dann sind wir wieder
raus.
Bei der Privatisierung.
Vor allen Dingen. Privatisierung, nein, es sind vor allen Dingen sind natürlich die Sicherheitsauflagen. Der BER ist ja beispielsweise an der Brandschutzauflagen gescheitert. Gab es 1960 Brandschutzauflagen für Flughäfen? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Also das darf man jetzt auch
Feuerlöscher.
Wahrscheinlich. Ja, gut, das war vielleicht ein bisschen populistisch von mir, aber grundsätzlich, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Ja gut, die Pläne werden natürlich auch anspruchsvoller. Das ist natürlich richtig. Ich meine, gut, der Plan jetzt auf den Mond zu fliegen, der ist schon damals sehr anspruchsvoll gewesen, keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, das war keine Kleinigkeit.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also wenn wir jetzt das, ja, vergleichen wir ruhig mal den Mondflug damals, der ja sowieso nicht stattgefunden hat,
ist
ja alles im Studio gefilmt worden und so.
Nein, vergleich das ruhig mal, das war ein Jahrhundertprojekt, hat nur ein Jahrzehnt hat es ja gedauert, ist egal, aber es war vom Aufwand her durchaus vergleichbar jetzt mit dem Ausstieg aus der, mit dem Einstieg in die CO2-neutrale Wirtschaft.
Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Musst du nochmal wiederholen für mich.
Ja, Nixon hat doch, war es Nixon, war es Kennedy? Kennedy war es. Kennedy hat, das Jahr weiß ich jetzt nicht, so schlecht bin ich vorbereitet, hat ja in seiner berühmten Rede gesagt, Ende des Jahrzehnts oder Ende der 60er.
Das war Kennedy.
Kennedy war es, ja.
Ja, hat jetzt ja gesagt. Hat 67 war es, glaube ich. Oh. Also die Mondlandung, ne?
Egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, fliegen wir zum Mond. Bis dahin sind wir auf dem Mond. So, wenn jetzt, ja, Merkel ist jetzt nicht unbedingt bekannt irgendwie für rhetorisch ausgefeilte Reden, aber wenn...
Was? Wie kannst du nur?
Ja, wie kann ich nur? Wenn sich jetzt ein imaginärer Bundeskanzler, US-Präsident hinstellen würde und sagen würde, bis Ende 2030er, schaffen wir es, eine CO2-neutrale Volkswirtschaft zu haben.
Ja, und, das finde ich köstlich.
Und da
das
stecken
köstlich.
Wir, du darfst ja nicht vergessen.
Wir schaffen es ja nicht mal bis dahin für alle Haushalte mit Breitbandanschluss
versorgt. Genau das ist ja das Problem. Damals so ein ambitioniertes Ziel, da wurden ja auch Milliarden und über Milliarden reingesteckt, was ja damals auch in den USA, vor allen Dingen von der politischen Linken, auch massiv kritisiert wurde, darf man ja auch nicht vergessen, dieses Mondprojekt. Zumal es ja die Menschheit jetzt nicht wirklich weitergebracht hat, also zumindest unsere Lebensverhältnisse. Wenn wir jetzt ein Ziel definieren würden, das auch nur mit massivem Materialeinsatz, finanziellen Einsatz und personellen Einsatz von unseren klügsten Köpfen erreicht werden kann und da jetzt wirklich Milliarden bis zu einer Billion reinpumpen würden, das wäre doch mal, das wäre mal was nach meinem Geschmack.
Ja, das wär ein Staatsziel, das ist ja der Unterschied.
Ja, ein Staatsziel, ein gesellschaftliches Ziel, ein Staatsziel, das auch richtig, das technisch anspruchsvoll ist, wie die Energiewende. Oder nehmen wir ein anderes Ziel, wie beispielsweise die Welternährung, was jetzt ein bisschen komplexer ist, weil es keine nationale Geschichte ist, sondern internationale Geschichte, den Hunger auszurotten und die Welt adäquat zu ernähren.
Kommen wir doch zur Welternährung vielleicht noch, aber... Du redest von einem fiktiven Kanzler. Ich sage jetzt nicht, dass ich sachlich bin, ich bin auch nicht dafür bekannt.
Nö.
Aber einen fiktiven Kanzler können wir uns vorstellen, das könnte der aus Bayern sein, nicht? In Zukunft.
Ja, Bavaria
won. Und da ist er, als er die CO2-Neutralität, dazu sage ich gleich noch was, eher als er die CO2-Neutralität...
Fliegt er zum Mars, ist, meinst du jetzt?
Fliegt er zum Mars, ja. Mindestens. Und er wird sich einen Anzug anziehen, in dem er aussieht wie Jean-Luc Picard. Das ist ganz sicher, weil er ist tatsächlich...
Mit Maske.
Star Trek. Er ist mit Maske, ich bitte drum. Er ist ein Star Trek-Fan.
Ja, also das ist ja auch Problem mit Technologie. Technologie, wie ich sie verstehe, soll den Menschen dienen. Und da sehe ich jetzt einen Flug zum Mars, sehe ich nicht, wie der dem Menschen oder der Menschheit dienen soll.
Nein. Jetzt übernehme aber ich die Rolle nicht des Linken in diesem Moment. Du sprichst auch, du hast jetzt zweimal das Wort CO2-Neutralität verwendet. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Eine Neutralität wird es nie geben.
Ja, warum?
Weil, wo der Mensch geht und steht, wird er immer was fabrizieren.
Das ist
ganz normal.
Das ist klar.
Bloß du kannst keine Neutralität herstellen. Ich weiß nicht, was mit Neutralität gemeint ist, aber das Wort Neutralität bedeutet, es hebt sich auf. Aber das wird nicht stattfinden. Das ist überhaupt nicht realistisch.
Nee, du kannst beispielsweise kannst du Wälder pflanzen. Die Idee, durch.
Das schneide ich raus. Fang bitte noch mal an mit beispielsweise, kannst du Wälder pflanzen?
Scheiße, ja.
Also bitte Ruhe, bitte Ruhe. Jens sagt jetzt gleich noch mal, beispielsweise kannst du Wälder pflanzen, den Rest schneide ich raus.
Genau, du kannst beispielsweise kannst du Wälder pflanzen, es gibt ja Technologien, also zumindest auf dem Reißbrett, mit denen CO2 aus der Atmosphäre gefiltert wird und wieder in Sauerstoff verwandelt wird, ähnlich halt wie bei der Photosynthese. In der Art und Weise wäre es natürlich schon möglich.
Gut, aber die Technik selbst wird nie CO2
neutral. Nein, das ist klar.
Das möchte ich aber noch konkretisieren, weil, und da bin ich eben beim Punkt, wir haben vorher von Naturbezogenheit gesprochen.
Ja.
Zivilisation bedeutet immer, dass es auf Kosten der Natur geht. Das ist gar nicht anders vorstellbar.
Das ist richtig.
Natürlich.
Ja, das wird aber gern ausgeblendet.
Ja, aber da ist unser Naturverständnis, völliges Naturverständnis der Linken ist auch so ein bisschen verschroben. Was wir als Natur kennen, ist ja keine Natur.
Ja, okay. Wobei, also jetzt können wir natürlich auch über Rhetorik sprechen. Ich meine, Klimaneutralität ist natürlich auch ist ein schönes Wort, ist positiv besetzt. Aber ich bin dabei, Roberto, es ist natürlich in letzter Konsequenz 100%, wenn wir nicht auf viele Errungenschaften der Zivilisation verzichten wollen und weiterhin auf Kosten anderer Länder leben wollen, und zwar gut leben wollen.
Das ist ja auch schon wieder so ein linkes
Ist das unrealistisch?
Ja, konkretisier es, Herr Berger, bevor du einfach
Jens,
was denn?
Wir können jetzt auch über deutsche Exportwirtschaft sprechen, dann haben wir schon gleich auf Kosten anderer Länder leben. Nee, das ist überhaupt nichts anderes. Das ist genau das, was ich meine. Das ist auch Leben auf Kosten anderer Länder, oder nicht? Ja, was ist es denn?
Warum
leben? Ich weiß gar nicht, in wie vielen Artikeln du schon geschrieben hast, dass unsere deutsche Exportweltmeisterschaft auf Kosten anderer Länder geht.
Roberto oder du, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, meinte damit doch so ungefähr, wir nehmen den armen Afrikanern dann Rohstoffe weg und uns geht's gut. Und
ich habe gar nichts gesagt in Afrika.
Ja, aber das ist doch damit meistens gemeint.
Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Das kommt ja sicherlich noch erschwerend. Das ist ja ein Aspekt.
Was meinst du denn sonst mit Leben auf Kosten anderer Länder?
Ja, eben das wird er meinen, aber das ist ja auch nicht ganz falsch. Das
sag ich doch.
Es ist ja auch nicht ganz falsch. Ich
verstehe das Problem nicht. Ich meine, klar, du warst in Sierra Leone, Jens, und hast da das Landgrabbing verfolgt.
Natürlich.
Also, dass wir auf Kosten anderer Länder leben und ich meine, das müssen wir doch nicht ernsthaft diskutieren. Aber wir waren ja auch ganz woanders. Wo waren wir denn jetzt? CO2-Neutralität.
Ja.
Genau, darüber kamen wir dahin.
Genau, da hast du gesagt, dass wir weiter auf Kosten anderer Länder leben wollen.
Genau. Ja. Genau. Und,
ja, will ich nicht.
Genau.
Ich will
genau.
das nicht.
Nee, ich will das auch nicht. Das aber dementsprechend wird es keine CO2-Neutralität geben. Schon unsere Handys herzustellen, wird das nicht gehen. Das ist völlig unrealistisch.
Du betrachtest jetzt einen einzigen Wertschöpfungsprozess. Der kann natürlich nicht CO2-neutral sein, das ist klar.
Naja, gut, dann betrachten wir jetzt alle anderen Wertschöpfungsprozesse auch. Und können die denn CO2-neutral sein?
In Summe schon, wenn du auf der anderen Seite Prozesse hast, die halt CO2 filtern, umwandeln.
Und das heißt, du sagst den Afrikanern, sie sollen einen Baum pflanzen. Du sagst den Afrikanern, sie sollen Bäume pflanzen. Ist es das?
Dort, wo es nicht schon Bäume gibt, wäre das sinnvoll, ja.
Aha, das sagst du als Europäer. Sagst du den Afrikaner? Darf man noch Afrikaner sagen? Ich weiß
nicht, warum das sein soll. Du darfst nicht den Schwarzen sagen und schon gar nicht was anderes, aber.
Also gut.
Den Menschen südlich von Südeuropa.
Genau.
Das heißt, der Euro-Egozentriker sagt jetzt tatsächlich,
nein, das
Afrikaner pflanzt Bäume.
Der Weltbürger sagt das. Die Deutschen können ja auch Bäume pflanzen, so ist ja nun nicht.
Ach so, okay, dann verstehe ich. Okay, wir fangen es auf dann.
Aber der Afrikaner muss die Bäume für uns pflanzen.
Aber
ich
sehe grundsätzlich jetzt das Problem nicht. Jetzt lassen wir mal diese CO2-Neutralität mal so ein bisschen raus. Ich sehe das Problem nicht, was daran schlecht sein soll, dass wir beispielsweise Rohstoffe aus Afrika beziehen. Das Problem ist, dass sie nicht adäquat bezahlt werden und dass die Verteilung vor Ort nicht stimmt. Aber am Grundprinzip ist doch nicht einzuwenden.
Ja, das Grundprinzip wäre natürlich ein fairer Handel zwischen verschiedenen Ländern.
Natürlich.
Das ist ja wunderbar.
Aber, ja, richtig. Aber das widerspricht doch nicht. Ich kann doch jetzt, das iPhone könnte ja rein theoretisch, Ansätze dazu gibt es ja, könnte auch fair produziert sein. Es gibt ja ein Fairphone. Die Leute wollen es bloß nicht kaufen.
Ja, aber das
gibt es ja.
Ich glaube, wir sind einfach tatsächlich nicht.
Hat ja nichts mit der Technologie als solchen zu tun, sondern mehr damit, wie sie in diesem Wirtschaftssystem umgesetzt wird. Das ist das Problem.
Lass mich mal einen Versuch unternehmen. Ich glaube, wir sind an einer Stelle falsch abgebogen. Ich glaube, ich war das sogar, der falsch abgebogen ist. Also von daher versuche ich jetzt.
Ich würde grundsätzlich sagen, dass Jens falsch abgebogen
ist. Nein, ich glaube, das war ich. Ich würde mal versuchen, jetzt wieder in die Spur zurückzukommen. Und wir können ja jetzt mal bei der These bleiben, dass es auf jeden Fall erstrebenswert ist. CO2-Neutralität in einem Maße so weit wie möglich herzustellen. Als Staatsaufgabe, so wie wir es vorhin über die Mondlandung besprochen haben. Das war ja eine staatliche und eine gesellschaftliche CO2-Neutralität herzustellen.
Neutralität.
Die Frage ist,
an diesem Begriff Neutralität fest, dann sagen wir jetzt
CO2-Reduktion. Es geht mir um die Frage, woran es scheitert. Und die Frage hast du eigentlich schon selbst beantwortet. Und deswegen wollte ich dir da jetzt quasi entgegenkommen. Also hör mal auf, hier rumzuzicken. Oh. Weil du nämlich gesagt hast, die Mondlandung war ein staatlicher und ein gesellschaftlicher Auftrag. Das hat ja auch durch Manipulation dann gut funktioniert, dass die Leute gesagt haben, ja, wir wollen auf den Mond und wir wollen die Ersten sein vor den Sowjets und so. Und da wurde dann viel staatliches Geld reingepumpt. Mhm. Aber welche Projekte, das ist ja die entscheidende Frage. Und da ist es egal, ob es jetzt um den Hunger der Welt geht oder um CO2-Neutralität oder Reduktion oder um andere Projekte. Bekämpfung von Krankheiten. Die Frage ist ja immer, gibt es noch eine Agenda eines staatlichen gesellschaftlichen Auftrags? Und die sehe ich tatsächlich nicht mehr. Es gibt nur noch die Agenda der Gewinnmaximierung. Das sieht man jetzt ja auch wieder bei der Impfstoffproduktion. Du hast es ja selbst geschrieben, letzte Woche. Da werden 40 Millionen Dosen im Vorhinein produziert, in der Hoffnung, dass das Ding dann vielleicht verkauft wird. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dann gibt es auch noch staatliche Hilfen und Unterstützung, um irgendwie die Verluste zu minimieren oder so. Das heißt, das hat ja mit dem gesellschaftlichen Auftrag, auch wenn ja gerade dieses Impfen als solcher, als gesellschaftlicher, medizinischer und politischer Auftrag formuliert wird, hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und deswegen kann das Ganze auch nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und das hat auch gar nichts mit Technik zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, wie geht wer an die Sache ran und wie wird ein Auftrag verstanden, zum Beispiel die Gesundheit der Menschen zu sichern.
Mal so ein bisschen übertragen jetzt. Du willst dir im Garten eine Mauer bauen lassen und da kommen
Mauer bauen, darf man das noch sagen? Ja,
das war jetzt ein fürchterliches Beispiel. Ich wandle das um. Du willst dir eine Gartenhütte bauen lassen.
Ja, okay.
Ist das politisch korrekt, Gartenpöte? Okay, alles klar.
Ich blätter nach, ich sag dir Bescheid. Red mal weiter.
Okay, gut. Da kommt
mit Maske ist das kein Problem.
Ja, Tom, da kommen jetzt 5 Fuscher, die kriegen es alle nicht
Abstand.
Hin. Und du, deine Schlussfolgerung ist, es ist unmöglich, eine Gartenhütte zu bauen. Das ist, was du gerade eben betrachtest, was du gesagt hast, ist alles an sich richtig. Es ist aber eine Frage, wie man etwas macht und nicht, dass man es nicht machen kann. Wenn man an eine Sache
das sag ich
ordentlich
doch.
Rangeht. Also ordentlich, so wie wir es verstehen, so wie auch wie Fachleute es definieren würden. Und nicht irgendwelche, entweder die Politik oder die Controller in irgendwelchen Unternehmen, sondern die Ingenieure es beispielsweise formulieren würden, so eine Best Practice Projekt, dann ist das doch alles möglich. Das ist ja das meine ich doch auch mit meiner ganzen Argumentation. Du gehörst ja der politischen Linken an, so wie ich dich einschätze. Und du kommst auch gleich wieder mit, guckst, wie was gemacht wurde und sagst dann, das geht nicht. Die Vision, dass man irgendetwas besser machen könnte, die ist gar nicht mehr vorhanden.
Ich finde warte mal, jetzt, wir sind hier bei der Gartenhütte. Ja, du bist sofort dran. Jetzt geht's mal ein bisschen höher her, das kann ja auch mal passieren hier. Also, die Gartenhütte, das ist ein schönes Beispiel. Ich will mir also eine Gartenhütte bauen lassen, weil ich selbst 2 linke Hände habe und das sowieso nicht kann. Und dementsprechend, dass ich 5 Firmen antanzen, die schnelles Geld machen wollen und die mir da den totalen Scheiß hinbauen.
Genau.
Die mir dann eine Rechnung schreiben und dann stehe ich da und denke, ja super, es regnet rein genau. Und unten krabbelt Viecher rein und so weiter. Und dann kommt die Bundesregierung, das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, aber okay, machen wir es mal so. Die Bundesregierung kommt und sagt, Mensch Tom, also das mit der Gartenhütte irgendwie, das hat ja gar nicht geklappt. Also diese ganzen Unternehmen, die haben dich ja vollkommen über den Tisch gezogen und haben dir richtigen Scheiß verkauft. Wir, die Bundesregierung, wir sind ja die, die du gewählt hast. Wir sind für dich da. Wir sind, unser Auftrag ist es, damit, dass du eine gute Gartenhütte hast. Und dann wird der Auftrag in staatliche Hände gegeben. Und der Staat ist dann in seiner Rolle, weil er sich ja der Verantwortung mir gegenüber bewusst ist, ist er natürlich extrem diszipliniert und sagt, also das muss auf jeden Fall eine Top-Hütte werden. Und jetzt sind wir beim Hunger der Welt. Ja, ist doch das Gleiche. Wenn sich die Staaten wirklich den Auftrag der Verantwortung auf die Fahnen schreiben würden und sagen würden, wir müssen das jetzt gemeinsam angehen und nicht irgendwelche privaten Initiativen überlassen würden, die sowieso nur Kohle machen wollen, dann hätten wir deutlich weniger Hunger auf der Welt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja,
und von daher war das mit der Gartenhütte ein super Beispiel. Und da sind wir
natürlich.
Auch gar nicht weit auseinander.
Aber jetzt sind wir wieder,
ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Aber jetzt sind wir wieder bei diesen linken Scheuklappen. Ich hatte mich neulich totgelacht, da habe ich auf Facebook mal so ein Bild gesehen. Es ging um Erosion, Erderosion. So, und das war so ein Bild mit irgendwie, wie man sich halt vorstellt, so ein typischer, langhaariger, bärtiger Linker, der so versucht auszusehen wie ein Indianer. Und der hat dann gezeigt.
Das darf man nicht mehr sagen. Das heißt,
Indigene. Ja, okay, meinetwegen.
Bitte, pass mal ich auf deine Sprache.
Der hat dann 2 Pflanzen hat er ins Bild gehalten, so einmal die Naturform irgendeines Getreides, und hat dann gezeigt, so, oh, guck mal, es hat nur so 20 cm Wurzel. Und dann hat er so ein, modernes Getreide, das halt in der Landwirtschaft angebaut wird, gezeigt. Das hatte 2 Meter Wurzel und ist auch nach oben schön gewachsen. Die Botschaft dieses Bildes war es, guck mal, was wir hier technisch geschaffen haben, das zerstört die Welt. Wow.
Naja, längere Wurzeln kann natürlich auch mehr Wasser speichern.
Natürlich, genau, das ist es ja. Und die Naturpflanze, die sah ziemlich kümmerlich aus. Und
Habe ich das richtig verstanden? Die Linken wollen keinen längeren haben.
Und da habe ich mich ja, ist klar, da fragt man sich natürlich, hallo, bloß wie will ich mit so einem Unkraut die Welt ernähren? Geht nicht. Da mache ich jetzt mal den nächsten Schritt, gedanklichen Schritt, so Green Tech, auch Gentechnologie, die natürlich jetzt nur als böse verstanden wird. Ist klar, Monsanto züchtet irgendwelche gentechnisch, natürlich nicht irgendwelche Getreidesorten, die jetzt mehr Ertrag liefern, sondern Getreidesorten, die jetzt hier gegen ihr Roundup da immun sind. Das ist natürlich eine Scheiß-Gentechnologie, das gebe ich natürlich zu, aber die gleiche Technologie erlaubt es natürlich auch in ariden Gegenden, die ja durch den Klimawandel auch immer mehr werden, Getreidesorten anzubauen, die ausreichen dort, um die Menschen vor Ort zu ernähren, was ja nun durchaus was Positives ist.
Sprecht ihr mal weiter. Ich muss ganz kurz weg, Roberto, dann kommst du auch wieder zurück. Das ist doch schön, ne?
Ich bin gleich wieder da. Guck mal, was die Gartenhütte
bis morgen
macht.
Genau, redet ihr mal mit.
Roberto, hast du mich verstanden, was ich damit aussagen wollte?
Roundup, ja. Du findest Monsanto nicht so besonders gut.
Ja, bloß die gleiche Technologie, die hinter Roundup steht, könnte man rein theoretisch auch dafür anwenden, Getreidesorten zu entwickeln, die in ariden Ländern einen höheren Ertrag bringen und ausreichend sind, um die Leute vor Ort dort zu ernähren.
Ja, das stimmt. Jetzt komme ich mit etwas, was ich schon vor Monaten geschrieben habe, was mir auch keine Sympathie gebracht hat und was wahrscheinlich auch nicht unbedingt links ist. Wir sind im Grunde, wir reden hier von der Ernährung von einer Weltbevölkerung, die immens wächst. Eigentlich sind wir zu viele Menschen auf der Erde. Das ist das grundlegende Problem, das wir haben. Das darf man nur nicht thematisieren.
Warum darfst du das nicht thematisieren? Ja, in linken Kreisen darfst du es nicht so thematisieren, das ist richtig.
Eben. Ich erinnere mich an ein Buch von Jutta Ditfurth. Ich war noch ziemlich jung. Ich wusste gar nicht, wer Jutta Ditfurth ist, aber dieses Buch fiel mir in die Hand. Ich glaube, dass das ihre Biografie war, das, was sie halt bisher an Leben so hatte. Und da kam ich zu Jutta Ditfurth. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass die Mitgründerin war. Das habe ich dann natürlich erfahren aus dem Buch. Und da schreibt sie natürlich von ehemaligen grünen Mitbegründern. Hieß einer. Vielleicht sagt er seinen Namen. Ja, der hat natürlich das auch so thematisiert. Für Jutta Ditfurth war das ein extrem rechter Mensch. Weil das sowas
ich kenne den Kontext jetzt nicht, aber der Grundgedanke ist natürlich nicht recht.
Ich auch nicht mehr, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber natürlich ist das, warum soll man das nicht sagen dürfen? Natürlich sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Wir sind
sieben Milliarden. Ja, klar, bloß es gibt, aber selbst du negierst ja nicht den Zusammenhang, dass ja zwischen der ökonomischen Entwicklung, der Bildung, auch den Frauenrechten, dass es da natürlich einen Zusammenhang mit der Geburtenquote gibt.
Alphabetisierung und Fertilität
zusammen. Ja, na klar, natürlich.
Ja. Ja, ja. Na, was heißt selbst du? Natürlich, das ist ja... Also, ja, ich bin ja nicht nur
so.
Ein bisschen was weiß ich ja auch. Und klar, Tatsache ist, wir reden jetzt von, also jetzt kommt der Linke raus, wenn ich sage, wir bräuchten diese ganze Gentechnik ja gar nicht, wenn wir ein gesünderes Verhältnis zum Menschheitswachstum hätten. Das kannst du jetzt auch nicht einfach wegschieben.
Ja, aber es geht ja nicht nur um landwirtschaftliche Fragen. Okay.
Nein,
guck dir beispielsweise, es wäre doch schön, wenn der Krebs besiegbar wäre. Wenn.
Das halte ich für ausgeschlossen.
Ja, magst du für ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich bin ja auch der technologisch Naive, der Visionen hat.
Da empfehle ich das Buch König aller Krankheiten.
Aber ich war fest davon überzeugt, beispielsweise, so als 20-jähriger Kettenraucher, dass das eigentlich wurscht ist, da, wenn ich in das relevante Alter mit 60 Jahren komme, dass dann irgendwelche genetisch gezüchteten Lungen in Schweinen produziert werden können, die mir transplantiert werden.
Finde ich eine grauenhafte Vorstellung.
Egal, da war ich auf jeden Fall fest davon überzeugt. Und wenn ich mir
das auch angucke... Da wird auch nichts draus, glaube ich. Ich bin wieder also da.
Ersatzteillager, ob es jetzt von Schweinen ist oder von Mensch zu Mensch, halte ich ja für... Da kommt wahrscheinlich auch der alte Katholik raus. Das muss ich einfach sagen. Das halte ich für einen Frevel.
Das hatten wir ja neulich erst, als wir über... Was haben wir eigentlich gesprochen? Präimplantationsdiagnostik oder was war das? Wir hatten nochmal neulich im Podcast ein Thema gehabt.
Neulich ist schon lange her.
In meinem Alter war das neulich.
Ja, 2018
oder so. Ja, für so einen jungen Hüpfer wie Roberto ist das Schlange, das stimmt, ja.
Das sage ich vielen
Dank. Seid ihr denn jetzt mit der Gentechnik so, oder wo war, Gentechnik war, glaube ich, das
Roberto
Thema.
Roberto, ne? Ist ungeschickt ausgewichen, aber egal.
So formuliert er das, aber Jens hat ja am Anfang gesagt, er ist heute mal derjenige, der gegen die Linken schlägt. Das stimmt. Mhm. Ich habe sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, nicht sonderlich erfolgreich, aber ich habe es geschrieben. Und da schreibe ich eben auch, dass die Linke grundsätzlich, das mache ich hier zum Vorwurf, aber ich gebe zu, dass ich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auch dazu tendiere, die Linke hat ein sehr seltsames Verhalten oder ein sehr seltsames Verhältnis, so muss ich sagen, zur Zukunft.
Ja.
Zukunft kann grundsätzlich nur, wenn wir von Technik reden, müssen wir von Zukunft und von Fortschritt reden. Und die Linke hat ein Verhältnis zur Zukunft, das bedeutet, Zukunft kann nur negativ sein. Als Katastrophe.
Richtig.
Und ja, wahrscheinlich als finale Katastrophe.
Richtig.
Ja, das kann.
Nun ist es so, dass ich in den letzten, ja, Tom, gleich.
Ja, nee, ist alles gut.
Nun ist es tatsächlich so, dass der Linken 2018 in diesem Buch zum Vorwurf gemacht hat, und da war ich auch sehr beseelt und hab das auch geglaubt. Man müsse viel positiver sein. Jetzt ist Corona da, ich sehe, was passiert. Übrigens glaube ich, dass ihr die Masken abgenommen habt. Ich verstehe euch viel zu gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube...
Scheiße.
Ja, ich habe es gemerkt. Ich glaube tatsächlich, das hat mit mir schon was gemacht. Also ich habe auch kein besonders gutes Verhältnis mehr zur Zukunft und ich kann sie mir beim besten Willen nicht
als etwas Positives. Darum geht es doch auch gar nicht.
Also
Roberto, es geht politisch darum, also als gesellschaftliche eine gesellschaftliche Utopie zu entwickeln, den Leuten zu zeigen, wie es besser gehen könnte. Dass das natürlich, ist klar, faktisch nicht alles umsetzbar ist in der real existierenden Welt, in der man ja nicht alle Hebel bedienen kann. Zumindest nicht in unserem Staat, in unserer Demokratie geht das natürlich nicht. Das muss man den Leuten natürlich auch sagen, aber wie willst du den Leuten eine positive Vision vermitteln, wenn du selber keine hast? Und da frage ich mich natürlich auch, warum sollte ich die Linke wählen, wenn die keine positive Vision für mich hat, sondern einfach nur sagt, ja, wir machen die Sache halt nicht ganz so schlimm wie die anderen. Das ist jetzt nicht so...
Du hast recht, da kann ich nichts einwenden.
Ja, habe ich immer.
Recht. Aber...
Doch.
Ja, nein, aber das heißt, ich wüsste...
Nein.
Das sage ich jetzt... Ich wüsste nicht, ob ich die Linke wähle.
Also ich werde sie nicht wieder
2021.
Wählen. Bums.
Nein, ich auch nicht wahrscheinlich.
Aber gut, ist ein anderes Thema. Jens, wie...
Das sagt der Berger nichts mehr.
Wie kann denn... Ja, Jens wählt sie wahrscheinlich selbst nicht.
Wieso? Doch, bislang habe ich sie immer gewählt.
Ja, aber bei der nächsten Bundestagswahl? Also ich ganz bestimmt nicht. Da müsste schon noch das eine ganze Menge passieren.
Das hängt vom
nächsten Parteitag ab. Wann ist denn der? Weiß man das schon?
Ich müsste
mit Maske.
Oh, okay. Ja, mit Zoom wahrscheinlich. Da brauchst du keine
Maske. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Das würde interessieren mich einfach. Ist einer von euch Genosse?
Nee.
Nee, okay.
Nein, als professioneller Journalist darf ich das nicht sein.
Ja, ich hatte mal drüber nachgedacht, aber ich habe dann irgendwann mit Inge Hannemann einen Kaffee getrunken und die war ja hier in Hamburg-Altona, die war ja für die Linke irgendwie in der Dings. Und
ach, ist die gar nicht mehr?
Ja, weiß ich gerade. Nee, ich glaube, die wohnt auch, die ist jetzt irgendwie nach Lüneburg oder Lauenburg gezogen. Ist auch egal. Ich kann ihre Adresse nennen. Nein, jedenfalls, die hat mir dann erzählt irgendwie, wie das schon alleine in diesem kleinen Kreis Altona zugegangen ist. Und ich glaube, wir haben 1,5 Stunden zusammengesessen und danach war für mich die Entscheidung gefallen, ich werde definitiv nicht in die Partei eintreten. Aber gut, das nur am Rande. Die positive Vision, ja. Jens, kannst du mal versuchen, jetzt... zeichne uns
ich
doch mal
jetzt
eine.
Den Zusammenhang möchte ich mit der Technologie herstellen. Ansonsten ist das jetzt, wäre das ziemlich umfassend.
Ja, genau. Ja, klar, logisch. Also unbedingt mit Technologie, das ist ganz wichtig. Weil die Linken müssen ja davon überzeugt werden, dass es nicht nur positive Visionen gibt, sondern dass positive Visionen auch technologischen Fortschritt implizieren. Und deswegen, Jens,
ja, bitte. Beispielsweise, dass sich bestimmte Krankheiten bekämpfen lassen, die unser Leben verlängern und uns weniger gebrechlich machen. Beispielsweise, dass die Ernährungssituation sich verbessert, dass wir nicht bei unserem Konsum hier so eine Tönnies-Schweine schlachten müssen, sondern dass wir unter Umständen auch mittels moderner Lebensmitteltechnik, dass wir schmackhafte Surrogate, so möchte ich es mal ausdrücken, entwickeln können.
Kunstfleisch,
genau,
oder?
Sehe ich sehr positiv übrigens. Mhm. Einige, ja.
Ich auch.
Gott, ich drehe gleich ab, wenn ich das höre.
Nee, mach mal weiter, Jens. Ich finde das spannend. Mach mal weiter.
Der ganze wirtschaftliche Kreislauf, dass der sich durch Technologie humaner und umweltverträglicher, nicht nur CO2, sondern auch was Schadstoffe beispielsweise angeht, gestalten lässt. Und so weiter und so fort. Energieprojekte, der sinnvolle Einsatz von IT, der ja durchaus vorhanden sein kann. Bei IT muss man ja nicht nur irgendwie an Datenschutz und an irgendwelche Monopolisten denken, die einen versklaven wollen, sondern mittels Technologie, wenn sie denn demokratisch kontrolliert wird, mittels IT, steckt ja das Technologie schon drin, lassen sich auch durchaus sinnvolle Sachen machen.
Genau, und damit Roberto gleich völlig abdreht, bring ich jetzt auch noch einen
Aspekt. Auch Robotik beispielsweise.
Ah, komm, das jetzt, so, das wollte sorry, ich doch gerade bringen.
Guck dir doch mal unseren Arbeitsalltag an. Es gibt unglaublich viele Tätigkeiten,
Naja, vielleicht mache ich es auch später nochmal noch
mit der Robotik. Nächste Woche das ist ein interessantes Thema. Ich wollte nur noch ganz kurz abschließen, wenn du dir unseren Arbeitsalltags anguckst, zumindest von vielen. Bei mir als Journalist wird es schwer sein, mich durch die Technologie zu ersetzen, aber wenn ich mir ganz, ganz viele Arbeitsplätze angucke, die könnten durch Technologie interessanter gestaltet werden, einfacher gestaltet werden, dass so monotone Dummarbeiten überflüssig würden. Wie wir die Gesellschaft dann gestalten, das ist ein ganz anderes Thema. Da könnten wir noch zig Podcast-Folgen von machen. Aber der Grundsatz ist das ja was Positives.
Sehe ich auch so. Und Robotik, Automatisierung.
Kannst du KI sagen? Immer wenn du Robotik sagst, will ich sagen, ja, hier.
Nein.
Du willst Roberto sagen.
Nein, ich will, ich... Ja, und jetzt bin ich auch dran. Ich wollte Robotik, Automatisierung und KI sagen, zum Beispiel, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, Jens, dass zum Beispiel bestimmte Aufgaben, die man eigentlich, wenn man wirklich human denkt, überhaupt keinem Menschen zumuten will, dass die zum Beispiel von Robotern erledigt werden. Dass zum Beispiel die künstliche Intelligenz Möglichkeiten durchrechnet, wie bestimmte gesellschaftliche oder zum Beispiel auch ernährungstechnische oder gesundheitliche Probleme schneller und besser gelöst werden können oder präventiv von vornherein gleich im Prinzip ausgeschaltet werden können. Wenn ich davon, ich habe vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so, habe ich da mal so ein paar Artikel zugeschrieben, weil ich der KI, der Robotik und dem Automatismus grundsätzlich eher nicht abgeneigt bin. Und diese Texte sind mir gnadenlos um die Ohren gehauen worden, weil es dann immer wieder hieß, KI ist sowieso, die ist nur so schlau wie der Mensch, der sie programmiert, was totaler Schwachsinn ist, weil KI sich natürlich auch entwickeln kann, insbesondere wenn wir von fortgeschrittener KI sprechen, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Und dann die ethischen Fragen. Natürlich muss man auch über Ethik sprechen, wenn man über KI spricht, aber grundsätzlich erstmal die Chancen zu erkennen von Technologien wie der Automatisierung, der Robotik und der künstlichen Intelligenz und was das für Potenzial beinhaltet, wenn man, und das ist der entscheidende Punkt, und dann bist du auch sofort dran, Roberto, wenn man, wie Jens schon gesagt hat, grundsätzlich eine positive Vision hat, eine gesellschaftlich positive Vision und nicht eine Vision, die darauf ausgerichtet ist, jetzt das größte IT-Unternehmen der Welt zu werden oder die meisten Daten der Welt zu sammeln oder die meisten Informationen der Welt verarbeiten zu können. Das ist keine Vision. Das ist Gewinnmaximierung, nicht mehr und nicht weniger. Davor. Roberto, Dankeschön.
Vielen Dank. Jens Utopie klingt fast so, als hätte er ein Postfach im Palo.
Ja!
Vielleicht hat er dann
Wohnsitz. Kann sein. Wenn man Harari liest, kennt man bestimmt Jens. Ich weiß, du kennst auch Jens. Okay, also ich weiß, dass Tom ihn kennt. Dann weiß man, was für Gefahren da drohen können. Harari ist da relativ neutral. Aber wenn ich mir vorstelle, er nennt das ja Dataismus. Ja, diese Weltreligion, er nennt es sogar eine Religion, die darauf zurückgreift, Daten abzugreifen von Menschen. Jeder Handschlag, der getan wird, wird ja dann quasi zur Kenntnis genommen von einem Algorithmus. Und darauf könnte man dann Lebensmodelle berechnen. Man könnte Beziehungen zum Menschen berechnen, Krankheitsverläufe.
Das ist aber was anderes, Roberto.
Doch. Ich weiß nicht, ob das was anderes ist. Über das wird's laufen.
Nein. Also,
ich will das gar nicht vertiefen.
Ja,
also das ist sehr komplex. Ja, da müssen wir was Gesonderes machen.
Nur mal als Beispiel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine KI, die eine Krebszelle analysiert. Und die das in einem Zeitraum machen kann, den normalerweise 20 Fachärzte, für den sie 5 oder 10 Jahre brauchen würden und trotzdem nicht alles sehen. Und die KI schafft das innerhalb kürzester Zeit, diesen speziellen Krebs zu analysieren und dann Möglichkeiten zu entwickeln, wie man ihn bekämpfen kann, wenn er ausbricht, oder sogar verhindern kann, schon im Vorfeld präventiv, dass er überhaupt ausbricht. Dann hat das nichts damit zu tun, dass irgendwelche Anschläge gezählt werden oder Daten weitergegeben werden, sondern dann geht es in dem Moment dieser KI, die darauf spezialisiert ist, wie eine andere, die vielleicht Schach spielt oder Go oder so, geht es nur und ausschließlich darum, diese Krebszelle zu analysieren, zu heilen beziehungsweise präventiv zu verhindern. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist sowieso ein Eingriff in die Natur und so weiter und so fort. Aber wenn wir über Technologie sprechen, ist immer ein Eingriff in die Natur.
Jetzt kommt natürlich der Linke wieder, weil du sagtest im Vorfeld, könnte man den Krebs vielleicht schon irgendwie bekämpfen. Jetzt muss ich sagen, das klingt für mich schon so nach Medizin, Diktatur, Medizinregime. Da muss ich sagen, vielleicht bin ich auch dünnhäutig momentan. Das ist ja unser Thema momentan mit Corona. Das ist ja, das ist ein Albtraum.
Wenn du, ja, wenn du genügend Orangen isst, dann kannst du auch eine Erkältung vorbeugen. Also es ist auch präventiv.
Das ist ja grauenhaft. Ich will das nicht wissen. Ich will das nicht.
Du willst keine Orangen essen, um eine Erkältung vorzubeugen.
Ich will keine Orangen essen, weil mir jemand sagt, ich muss essen. Ich will sie essen, weil ich sie esse.
Ja, das ist dann deine Entscheidung.
Du bist ja halt dieser Grantler. Ist ja auch okay. Die Rolle nehm ich dir ja auch ab.
Nein, ihr seht den Körper als Maschine und das ist
Robert, also es geht doch jetzt nicht um Orangen, sondern es geht so generell um Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz. Ich nenne dir mal was ganz Profanes, was auch jetzt hier nicht so so eine sensiblen Bereiche betrifft. Nehmen wir beispielsweise mal die Verkehrssteuerung, wie Ampeln geschaltet werden beispielsweise.
Ja.
Warum hängt das?
Ah, das hängt doch. Verkehr ist doch kein Naturzustand. Ich bitte dich.
Es geht doch auch um die Zivilisation, die durch KI besser gesteuert werden soll. Doch nicht die Natur. Das hat doch nicht alles mit der Natur zu tun. Allein schon, wenn du eine vernünftige KI hättest, eine die Verkehrssituationen ordentlich analysieren kann, die jetzt die Ampeln so schaltet, dass du nicht nur schneller von A nach B kommst, sondern dass du auch weniger beim Autofahren weniger CO2 ausstößt beispielsweise. Ist doch vollkommen wurscht.
Ich fahre kein Auto, da geht's doch schon los.
Es geht doch auch nicht um dich.
Du hast aber doch auch nichts dagegen, wenn Arzt Krebs behandelt und heilt, oder doch? Roberto?
Nein, habe ich natürlich
nicht. Ja, warum hast du denn was dagegen, wenn die KI das kann?
Wenn mir im Vorfeld jemand sagt, so und so musst du leben, damit du es gar nicht erst bekommst, dann dürfte ich nicht rauchen, ich dürfte nicht saufen, ich dürfte keine Drogen
teilen. Das sagt dir ständig jemand.
Es geht doch nicht
um die Errichtung einer
Gesundheitsdiktatur. Das ist doch Quatsch.
Na, Entschuldigung, wo lebst du denn?
Wir sprechen von positiven Visionen.
Das ist das Problem der modernen Linken, wie Roberto sie verkörpert, dass sie gar keine positiven Visionen mehr denken kann.
Ja, ich stehe dazu, das ist so. Ich kann mir die Welt nicht mehr als Utopie vorstellen. Ich glaube, wie wird die Zukunft aussehen? Also ich glaube,
das ist doch zivilisatorisch, ist das doch eine Kapitulationserklärung. Gerade eben die politische Linke war es doch immer in der Vergangenheit, die positive Visionen hatte. Deshalb war sie die politische Linke.
Du magst doch auch Raumschiff Enterprise, oder nicht?
Jetzt, du musst jetzt Nein sagen, aber ja denken.
Ja, wahrscheinlich. Also als Jugendlicher, heute schaue ich mir lieber irgendwas an, was ganz fatal die Zivilisation ans Ende bringt. Walking Dead oder sowas. Ja, okay, ich habe auch einen gewissen Anspruch. Ich möchte schon bitten.
Na gut, aber also das Dilemma haben wir jetzt tatsächlich gut hervorgehoben. Und danke, Roberto, ich bin immer noch bei...
Du musst mich nicht das ist ja das Schlimme.
Nein, das ist auch schön, aber ich meine, das haben wir ja... Nee, ich finde das ganz großartig, ohne Scheiß jetzt. Weil ich bin da nicht auf deiner Seite, Roberto, absolut nicht. Aber ich finde, dass durch das Gespräch mit dir das Dilemma der Linken tatsächlich gut auf den Punkt gebracht wurde. Und so, ich meine, du hast es ja auch selbst gesagt, ich meine, du liest, vielleicht solltest du auch mal weniger Well Back lesen oder so. Ich weiß es nicht.
Jetzt gehst du unter die Gürtel.
Sehr gut,
jetzt Tom. Was soll ich lesen? Ich lese was mit Anspruch.
Ach komm, ich lese ihn doch selbst. Also bitte, jetzt nicht weiß mich persönlich. Nicht. Tatsächlich, also positive linke Visionen mit technologischem Anstrich sind tatsächlich absolut selten.
Ja, Roberto ist ja historisch besser gebildet als ich. Wie hieß nochmal das Lenin-Zitat? Kommunismus gleich Sozialismus plus Elektrifizierung, kann das sein?
Das kann sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß auch irgendwie, wie war das der Ingenieur.
Auf jeden Fall, da steckt ihr immer tief drin, so in den linken Denken, halt diese Technologiefreundlichkeit. Technologie wurde von Lenin beispielsweise immer so begriffen, dass sie das Lebensniveau der Menschen erleichtert.
Ja, richtig. Richtig, aber dann sind wir ja wieder beim Punkt. Ja, wenn links, dann muss es so aussehen.
Das hat ja dann nicht mehr viel damit zu tun. Das ist ja das Problem
bei
der Perversion des Ganzen.
Ja.
Drüben.
Wo jetzt drüben? DDR oder was?
Achso. Na, drüben meine ich in Osteuropa.
Osteuropa? Achso, okay.
Darf man drüben noch sagen?
Mit Maske schon.
Ich bin total verunsichert, ich weiß überhaupt nicht, was man sagen darf. Darf man drüben noch sagen? Also mit Maske, sagst du? Und Abstand, oder? Abstand zum Osten.
Abstand
zum Osten darf ich auch nicht sagen.
Ja, aber Abstand zur Mauer macht ja sowieso Sinn. egal, die Partei bauen will, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt eine Stunde, 9 Minuten dabei.
Ja.
Wir haben letztlich uns eigentlich viel zu viel vorgenommen. Ich glaube wirklich, wir könnten, also wenn wir jetzt noch...
Das Problem ist ja auch, dass jeder dieser Themenbereiche eigentlich eine Stunde für sich schon veranlagen müsste. Also.
Ja.
Ja, genau. Deswegen ist jetzt auch die Frage, ob wir jetzt tatsächlich nochmal 5G angehen oder nicht.
Nein, bitte nicht.
Nee, machen wir nicht.
Ich habe
ne?
keine Ahnung mehr davon. Ja, nee, doch. Nee. Ich habe mich schon so viel geärgert mit euch. Ich will Gott nicht
weiter. Ja, es ist scheiße mit uns, ne? Ja. Ja, ich war heute ganz.
Ich mag ja Nischenmeinungen.
Ja, ich bin dir ja sonst immer sehr nahe, Roberto, aber heute war ich tatsächlich mal eher Jens zugeneigt.
Das gibt sich schnell wieder.
Das gibt sich auch wieder. Ja. Roberto, ich liebe dich auf platonische Art und Weise.
Ich erwidere jetzt mal nichts, das ist ja so affig. Aber
ja gut, ja. Okay, also es war auf jeden Fall ein sehr dynamischer Podcast, möchte ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Muss ich mal sehen, was ich da noch irgendwie in der Nachbearbeitung alles machen muss. Da ist
Roberto rausschneiden.
Aber speziell dann, ja nee, die Überlappung, wir reden ja teil. Aber es war sehr lebendig, das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich fand's gut, ich hoffe, euch hat's auch gefallen und natürlich den geschätzten Hörern da draußen. Bis auf diesen einen.
Hallo, Hörerinnen
ja,
auch.
Ja, und die Hörerinnen.
Mensch, das kann, muss ja aufpassen.
Bis Mensch, auf den
muss
einen.
Ich immer korrigieren.
Bis auf den einen, der sich ja von mir nach der UFO-Sendung verabschiedet hat, aber was soll's. Ja, in diesem Sinne.
Ist es ein Hörer oder eine Hörerin?
Weiß ich nicht. Kann sich auch erkundigen, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Dann musst du bitte auch sagen, Hörerin.
Bis auf den einen Hörer, habe ich gesagt. Was ist? Jetzt können wir noch über gendergerechte Sprache sprechen, dann sind wir noch eine Stunde dabei, glaube ich, irgendwie. Also, nee, echt nicht.
Ja, ich möchte einfach nur, dass wir nachher den Angriff...
Ja, okay, also liebe Menschen da draußen,
Menschheitsfamilie.
Wir verabschieden uns, wir freuen uns. Menschheitsfamilie, genau, das hat...
Harmonische Menschheitsfamilie.
Ja, das kannst du ja schon wieder vergessen. Im Corona-Zeitalter von einer harmonischen Menschheitsfamilie zu sprechen, also das ist nicht mehr naiv, das ist infantil, Roberto. Wirklich, ehrlich.
Ja. Was, bist du auch nur kinderfeindlich? Ne? Was hier alles rauskommt.
Oh Gott. Spricht mal einer von euch das Schlusswort hier.
Ihr habt keine Maske auf, ihr seid politisch inkorrekt. Wisst ihr, was das für mein Image bedeutet am Ende?
Ja, ich sag jetzt nichts mehr. Ich bin geknickt. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gebracht. Roberto, vielen Dank. Jens, vielen Dank. Liebe Menschenfamilie, harmonische Menschenfamilie da draußen, die ihr zugehört habt. Auch euch danken wir natürlich. Ich spreche da stellvertretend für meine beiden Gesprächspartner Roberto und Jens. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Werdet gesund oder nicht weiter krank. Lasst euch impfen, wenn alles im grünen Bereich ist. Ansonsten denkt nochmal drüber nach. In diesem Sinne, schönen Abend und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Einen schönen Abend. Abinnen. Noch.